Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir eine etwas andere Episode für euch am Start. Und zwar haben wir uns gedacht, die Urlaubszeit naht und der ein oder andere von euch ist bestimmt noch auf der Suche nach Tipps für eure Summer Reading List, also Empfehlungen für Bücher, die euch inspirieren, unterhalten und gleichzeitig eure Fachkenntnisse erweitern können. Deshalb haben wir ganz gezielt Mitglieder der Logistik- und Supply Chain Community gefragt, welche Sach- und Businessbücher sie euch als Lektüre für den kommenden Sommerurlaub empfehlen können, und in den BVL-Podcast eingeladen, um euch diese Bücher zu präsentieren. Herausgekommen ist eine bunte Mischung von 20 Buchempfehlungen, von denen wir euch heute 10 und nächste Woche nochmal 10 präsentieren werden. Und ich kann jetzt schon versprechen, da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Los geht's mit unserem ersten Gast, Johannes Berg, Director Corporate Affairs bei der HALA. Hallo Johannes, herzlich willkommen zum BVL-Podcast, schön, dass du dabei bist.
Moin Boris, schön dich mal wieder zu hören und natürlich auch zu sehen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Johannes, du hast uns zwei interessante Buchtipps hoffentlich mitgebracht für unsere Hörer. Was hast du für uns parat? Was sollte auf den Summer Reading List unserer Zuhörenden auftauchen in diesem Sommer?
Ja, also ich habe letzten Winter ein spannendes Buch gelesen. Es nennt sich Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus.
Klingt wie ein dickes Brett.
Ist ein dickes Brett, ist ein Brett, was über 500 Jahre zurückgeht und so ein bisschen beleuchtet, was eigentlich in der Entstehungsgeschichte des globalen Kapitalismus alles so passiert ist. Hat immer mal wieder so ein paar Anlehnungen, selbstverständlich zur Logistik, zu weltweiten Handelsströmen, zu weltweiten Kapitalströmen, leuchtet so ein bisschen, wie in den letzten 500 Jahren bestimmte Regionen der Welt natürlich extrem vom Kapitalismus profitiert haben, andere darunter gelitten haben, durchleuchtet so ein bisschen oder stellt ganz krass, wie ich finde, dar, wie durch das Bevölkerungswachstum, wie durch den Aufbau von Industriekapazitäten, auch so der fossile Ressourcenverbrauch extremst nach oben gegangen ist. Ich meine, das ist alles für Menschen wie uns, die sich ab und zu, nicht nur ab und zu, die sich damit beschäftigen, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können, nichts Neues. Aber das ist ein sehr interessant, leicht zu lesen geschriebenes Buch. Für alle, die sich ein bisschen für geschichtliche Begebenheiten interessieren, sind da viele tolle Stories dabei. Und ja, dann kann ich das nur empfehlen, im Sommerurlaub, ob am Strand oder in den Bergen oder wo auch immer, mal so ein bisschen darin einzutauchen, wie unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem eigentlich zu dem geworden ist, was es ist.
Ja, mit welchem Gefühl geht man auch so ein Buch raus? Hat man ein schlechtes Gewissen oder ist man optimistisch eingestimmt auf die Zukunft?
Das ist eine gute...
Oder Wechselbad der Gefühle?
So ein bisschen, das ist eine gute Frage. Ja, es ist, man geht auf jeden Fall schlauer raus, als man reingegangen ist in das Buch, weil viele Geschichten dabei sind. Ja, zum Beispiel über Entwicklung und Beendung des ganzen Sklavenhandels, auch eine extrem spannende Episode. Das sind natürlich nicht unbedingt immer nur Stimmungsaufheller. zeigt, was ja. die Menschheit echt geleistet hat oder imstande ist zu leisten. Aber es ist einem auch so ein bisschen Mahnung, glaube ich, nach vorne schauen, zu gucken, wie kann man Sachen besser machen.
Ich habe kürzlich ein ähnliches Buch gelesen, das heißt Die neue Weltunordnung. Das ist auch ein historischer Abriss, der fängt allerdings nicht 500 Jahre früher an, sondern irgendwie nach dem Kalten Krieg und sieht das Ganze nicht durch den Blickwinkel oder die Linse des Kapitalismus, sondern durch den Blickwinkel der Demokratie. Also sehr, sehr ähnliche Parallelen. Okay. Und die Zusammenhänge zu verstehen zwischen einzelnen historischen Ereignissen, die passiert sind und wie das Ganze in den Kontext der Demokratie passt und wie sich die entwickelt und wie die Demokratie gerade unter Beschuss ist, auch super spannend. Vielleicht mein kleiner Seitentipp an dieser Stelle. Hervorragend. Und du hast noch einen zweiten Tipp für uns, Johannes. Was hast du als zweites mitgebracht?
Ja, ich habe noch einen zweiten Tipp. In Klammern, der wird ein bisschen sehr logistisch, aber für alle, die gerne Romane oder schöne Geschichten am Strand lesen wollen, kann ich eigentlich, privater Tipp, alle Bücher von Benedikt Welz. Ich bin ein ganz großer Benedikt Welz-Fan. Ich weiß nicht, ob den Hörerinnen und Hörern das was sagt. Da ist egal, welches Buch man anfasst, immer ein absoluter Gewinn. Auch nicht immer stimmungsaufhellend, aber Benedikt Welz googeln und am besten alle Bücher bestellen. Ich auch keine Provision von dem.
Sehr gut. Wir haben übrigens auch keine Amazon-Affiliate-Links in den Shownotes.
Okay.
Das nochmal dazu gesagt.
Okay. Nee, ich habe ein leicht zu lesendes, interessant zu lesendes Buch hat mein Freund Martin Schwemmer vor, ich glaube, es sind jetzt 2-3 Jahren aufgelegt. Logistik-Startups heißt das einfach nur ganz einfach geschrieben. Es ist eine Sammlung an Texten, an Beiträgen, die, wen wird's wundern, durchleuchtet, wie Startups, wie Innovationsökosysteme in der Logistik, aber auch darüber hinaus, jetzt nicht 500 Jahre zurückblicken, auch nicht 500 Jahre nach vorne, sondern im Hier und Jetzt überlegen, wie kriegen wir Deutschland wieder so fit, dass da eine Logistik-Weltmeisterschaft bei rauskommt. Und das sind ganz viele unterschiedliche, zugegebenerweise mal einfacher, mal schwieriger zu lesende Beiträge. Ich will meinen da gar nicht so hervorheben. Könnt euch denken, es geht um Innovationsökosysteme. Und da freuen wir uns auch weiterhin gerne über Feedback und überlegen, vielleicht kommt da noch ein zweiter Teil bei raus. Also einfach Logistik-Startups googeln. Ich glaube, wenn man Martin Schwemmer eingibt, dann kommt das gleich hoch. Und da sind aus unserer Szene, so will ich mal sagen, schon ganz bekannte Schreiberlinge dabei in dem Buch.
Und Johannes, hieran merkt man, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben, denn Martin Schwemmer ist auch Gast in dieser Kurzserie. Ach, und ich bin gespannt, was Martin Schwemmer vorstellt. Ich hoffe, er stellt nicht sein eigenes Buch vor, da wir hier Doppelungen haben.
Also würde ich ihm gleich sagen. Er muss ihm gleich sagen, dass ich das schon ins Spiel gebracht habe. Ja.
Alles klar. Momentan sind wir noch relativ light, was das Thema logistisch bezogene Bücher angeht. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Aber das war schon mal ein sehr, sehr guter Vorschlag. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Klasse. Johannes, vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich demnächst mal wieder zu einer längeren Sendung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
Als nächsten Gast begrüßen wir Gisela Linge. Gisela ist VP of Global Logistics beim Automobilzulieferer Autoliv. Hallo Gisela, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, danke, dass ich dabei sein kann.
Eine neue Stimme im Podcast. Ich habe gerade gemerkt, dass wir dich noch nie im Podcast hatten, weder im BVL-Podcast noch in anderen Formaten. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Heute deine Premiere sozusagen im BVL-Podcast.
Gerne.
Wenn auch nur ein Kurzauftritt. Sehr schön. Was hast du uns für Buchtipps mitgebracht, Gisela, für den Sommer?
Ich habe 2 Bücher mitgebracht. Der Sommer ist ja auch so die Zeit der Reflexion und des Nachdenkens. Mhm. Und die beiden Bücher, die beschäftigen sich damit, wie ich eigentlich so Vertrauen schaffen kann in mich selber und auch in mein Team oder in meinem Team. Und das erste Buch ist ein englisches, heißt Own the Room. Discover Your Signature Voice to Master Your Leadership Presence. Ist bei 2 Frauen geschrieben, von Amy Jensu und Meryl Mannion Wilkins. Und hier geht es darum, wie schaffe ich es, erfolgreich zu kommunizieren und authentisch zu kommunizieren und mich halt auch in Verbindung zu treten mit meinen Stakeholdern. Und das fand ich sehr wichtig. Also warum habe ich es ausgesucht? Es geht ja zu Recht das Narrativ in den letzten, ich würde sagen, 1-2 Jahren rum, dass wir in Supply Chain unsere Story besser rüberbringen müssen. Ja, dass wir halt es schaffen müssen, unseren Stakeholdern zu erklären im Vorstand, warum es wichtig ist, Supply Chain im Kopf zu behalten und nicht nur, wenn eine Krise da ist, sondern auch dauerhaft, welchen Mehrwert wir bringen. Aber da finde ich es immer manchmal noch so eine Lücke, es ist eine schöne Storyline zu haben, aber wie bringe ich das denn authentisch rüber? Und das Buch von den beiden Amerikanerinnen ist schon zwar ein bisschen älter, aber was ich klasse daran finde, sind so 3 Sachen. Zum einen, es geht da nicht nur allein um Kommunizieren, also es gibt natürlich viele Tipps zum Kommunizieren, sondern im ersten Teil geht es sehr viel darum, was ist meine Value Proposition, wofür stehe ich eigentlich, wofür steht meine Funktion, was sind die Werte und so weiter. Das halt wirklich mal aufzuarbeiten, also dann erst in den Kommunikationspart zu gehen. Und das Zweite, was ich klasse dran finde, sind super viele praktische Tipps drin. Also es regt, deswegen meinte ich zum Sommer, wenn man Zeit hat, es regt halt zur Reflexion an. Es regt dazu an, hol dir doch mal Feedback, denn Kommunikation ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, sondern natürlich auch, wie wirke ich auf andere. Und da haben wir ja öfters zu Recht einen Blindspot. Den kann man, wie kann man angehen und dann auch dann wirklich auch aktive Action-Tipps, wie kann ich das überkommen. Es ist auch sehr amüsant, finde ich, gut geschrieben. Es gibt sozusagen immer so eine Case-Study von zwei Führungskräften, fiktiven, die sich durchzieht durch das ganze Buch. Immer eine Summary zum Ende und zum Schluss, das ist so der dritte Punkt, warum ich es empfehlen kann. Es hört dann nicht nur bei dir selber auf, sondern sagt dann auch, hey, wie kannst du denn das Erlernte jetzt vielleicht auch deinem Team weitergeben, damit die als Ganzes das gut kommunizieren können. Und ich fand, das ist für Supply Chain, ja, hilft sozusagen, unser Narrativ, unsere Story besser rüberzubringen und sehr praxisorientiertes Buch.
Mega spannend. Jetzt hast du erwähnt, das wurde von zwei Frauen geschrieben. Wird die Geschlechterthematik dort auch thematisiert? Ist das ein Gegenstand des Inhalts des Buches?
Teilweise, ja. Also es geht vor allem da um diesen, es nennt sich ja diese Double Bind, Double Burden, die wir Frauen oftmals haben. Also wenn wir zu sozusagen direkt kommunizieren und zu selbstsicher, dann gilt das dann oftmals als aggressiv. Wenn wir dann aber sozusagen zu zurückhaltend sind, dann ist es zu supportive. Und in dem Buch geht es darum, genau diese Balance zu finden, ja, weil es was heißt, ja, du sollst einerseits selbstsicher sein, aber du musst halt immer auch eine Connection zu deinem Stakeholder schaffen, weil nur dann kannst du die Sachen umsetzen.
Aber es ist sowohl für männliche als auch für weibliche Führungskräfte geschrieben. Genau. Sehr schön. Beziehungsweise die es werden wollen. Ist ja auch vielleicht, vielleicht interessant für Leute, die Führungskräfte werden wollen, die gerade am Anfang der Karriere beispielsweise sind.
Ja, also ich hätte es gerne auch ein paar Jahre früher vielleicht entdeckt. Und was vielleicht auch noch ganz kurz ist, es stellt auch dar, wie, wenn sich deine Rolle ändert im Laufe deiner Karriere, wie du auch deine Kommunikation anpassen musst. Mhm. Also auch sehr schön. Also wenn du vom Manager vielleicht in eine funktionale Rolle gehst und dann vielleicht in eine noch sozusagen Business-Rolle gehst, was das dann auch bedeutet, dass man da auch anders kommunizieren und auftreten muss.
Mega spannend. Weißt du, ob es das Buch auch auf Deutsch gibt?
Leider nicht.
Okay, ja, dann kann man gleich noch ein bisschen Englisch mitlernen. Sehr schön, hervorragend. Ja. Tipp Nummer zwei, Gisela, was hast du noch für uns parat?
Der zweite Tipp, auch hier steht das Thema Vertrauen im Vordergrund. Das ist Unleashed, the Unapologetic Leader's Guide to Empowering Everyone Around You. Wieder von zwei Frauen, Frances May und Anne Morris. Frances May ist Professorin an der Howard Business School und Anne Morris ist ihre Partnerin. Die beide sind auch Executive Coaches. Und das Buch habe ich ausgewählt, weil wir sind ja in einer Zeit, wo viele von uns Transformationen anführen, wo es einfach viel Unsicherheit gibt. Und es geht in dem Buch wirklich davon, wie schaffe ich Vertrauen? Wie empower ich meine Menschen? Also kleiner Spoiler Alert. Das erste Kapitel, die ersten 30 Seiten gehen darum, dass es nicht um dich als Führungskraft geht, sondern dass deine Rolle ist, sozusagen, wie bringe ich die anderen oder wie schaffe ich es, andere zu unterstützen, dass sie ihr volles Potenzial ausnutzen können. Und ich glaube, gerade in so Zeiten, wo sich viel bewegt und dreht, ist dieses Ideal des allwissenden Managers wirklich out of date und auch nicht mehr umsetzbar. Und ähnlich wie das erste Buch gibt es hier auch viele praktische Tipps, Anregungen zur Reflexion. Also auch hier wieder dieses Thema, hey, wo bin ich da eigentlich? Wo stehe ich da in diesem sozusagen Kontinuum? Wie führe ich? Auch hier wieder typisch amerikanisch viele Case Studies. Wobei auch hier, also hier ist das Thema Diversity, spielt da schon eine größere Rolle. Was ich aber auch positiv finde, in dem Sinn zum Beispiel, dass es auch Kapitel gibt, wie führe ich denn diverse Teams? Auch das, also ich habe eine Rolle, in der ich global, total remote meine Mitarbeiter führe, die auf verschiedenen Kontinenten sind. Ja. Und da ist es natürlich auch spannend zu wissen, auch wieder konkrete Tipps, wie bringe ich es dann, dass es wirklich ein Team ist, was super gut zusammenspielen kann mit den ganzen unterschiedlichen Hintergründen. Und hier steht im Vordergrund, um Vertrauen zu schaffen, haben sie ein Konzept, muss ich authentisch, empathisch und logisch agieren. Da kommt es dann auch so ein bisschen der Connect zum ersten Buch, um authentisch zu sein, wie kommuniziere ich das? Deswegen fand ich, die beiden Bücher ergänzen sich ganz gut.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Muster, ne? Die ergänzen sich ganz, wahrscheinlich ganz gut. Ist sehr, sehr viel Overlap dabei? Also wenn jetzt einer entscheiden würde, das eine oder das andere, welches würdest du empfehlen?
Ich glaube, das kommt davon, was ist dein Ziel. Wenn es dir darum geht, hier, ich will besser kommunizieren, ich will eine stärkere Präsenz haben, würde ich das On the Room empfehlen, wenn es dir mehr darum geht, wie führe ich in solchen Zeiten, weil der Overlap ist nicht so stark, dann ist es dieses Unleashed, was auch zum Schluss einen sehr schönen Strategieteil hat. Also da merkt man auch, dass die Francis Fry halt an der Harvard Business School ist. Also es ist nicht nur rein Führung, sondern es gibt dann auch noch schöne Exkurse in, wie mache ich eigentlich in solchen Zeiten eine gute Strategie.
Top. Ja. Hervorragende Tipps. Gisela, vielen Dank für deine Tipps und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder.
Gerne. Bis dann. Schönen Sommer wünsche ich allen.
Super. Unser nächster Gast ist Sven Schürer, Head of Business Development Supply Chain EMEA bei JLL. Hallo Sven, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, super, dass ich hier sein darf. Ja. Wie ich eben erfahren habe, bin ich ja nicht durchs Raster gefallen. Du siehst mich als jemanden, der ein Buch liest. Das finde ich schon mal toll.
Ja, bei der Auswahl. Gar nicht so einfach. Ja, genau. Wir haben die Leute gefüttert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gast, den ich da anspreche, überhaupt Bücher liest. Und in der Tat, einige sind total eifrige Leser, aber es gibt auch heutzutage noch viele Leute, die, denen meinen würde, Mensch, die sind total belesen und so weiter. Die sagen, weißt du was, komme ich gar nicht zu. Ich habe ja keine Tipps. Ich habe ewig kein Buch mehr gelesen, was auch völlig verständlich ist in der heutigen Zeit. Aber schön zu hören, dass du einer derjenigen bist, die tatsächlich noch zum Lesen kommen.
Ja, ist mir eine Ehre, ja, hier zu sein. Ja,
ja, dann schieß mal los. Was ist dein erster Buchtipp für unsere Zuhörenden?
Genau, also für mich ist The Big Five for Life von John Strelacci eines der All-Time-Classics. Ja, also ich habe das auch schon mehrfach gelesen. Es ist einfach toll, wie da über das Thema Führung gesprochen wird. Und ich merke, es trifft so ein bisschen, ist zwar von 2002, glaube ich, oder sowas, aber es trifft so ein bisschen den Zeitgeist auch, dass man ein bisschen so auf Achtsamkeit gehen muss. Die neue Generation hat es irgendwie teilweise schon so im Blut und dass Arbeit nicht nur Mittel zum Zweck sein soll und man gewisse Ziele hat, die man im Leben hat und dass diese Ziele auch mit der Arbeit vereinbart sein sollen. Ja? Dass man sich zum Beispiel nicht überlegt, hey, was mache ich denn alles im Rentenalter und ich spare und spare bis dahin, sondern dass man Sachen jetzt erleben möchte. Und das finde ich in diesem Buch so super spannend. Und eine Anekdote aus dem Buch ist zum Beispiel, er sagt, wie viele Museumstage hast du denn in deinem Leben? Weißt du das zum Beispiel? Oder hast du das Buch schon gelesen, zufälligerweise?
Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe viel von gehört. Das ist in der Tat. Ich nehme es auch wahr als ein Klassiker, der irgendwie mal auf einer Liste auftauchen müsste. Und da muss man sich irgendwann mal rantrauen. Ich bin bisher noch nicht rangegangen, aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
Genau, weil dieses Thema Museumstage heißt praktisch, wenn du sozusagen am Ende deines Lebens bist, ja, und da hängen Bilder. Ja, wie viele schöne Bilder hängen da eigentlich? Ja? Und deswegen sollst du immer überlegen, wie viele Bilder habe ich denn irgendwann in meinem Museum, wenn es dann mal vorbei sein sollte, da hängen? Und wie gehe ich damit um? Und das finde ich halt super spannend, wenn man sich daran aufhängt und sagt, dass man aus diesem Hamsterrad teilweise rauskommt. Ja? Und Ziel ist es natürlich, ein bisschen achtsam durchs Leben zu gehen und sich zu überlegen, was sind denn so meine Big Five for Life? Und die Big Five sind normalerweise bekannt als der Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und der Büffel. So aus dem Safari-Ding kommt das. Und da hat sich halt der Autor die Gedanken gemacht, wenn ich das übertrage auf mein Leben, was sind denn so meine fünf wichtigsten Sachen, die ich im Leben machen möchte? Und wenn sich das jeder für sich überlegt und man dann als Unternehmen auch sagt, okay, wie kann ich meinem Mitarbeiter das ermöglichen? Wie passt denn das zusammen? Also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ey, ich bin gerne, also das ist jetzt bei mir so ein Thema, ich bin gern Jugendtrainer. Also ich trainiere gern Jugendmannschaften. Ah, cool. Wie kann ich denn das mit meinem Beruf irgendwie vereinbaren? Geht das überhaupt? Weil wenn ich das nicht kann, dann fehlt mir irgendwas. Ja? Ein anderes meiner Ziele ist, weil ich treffe gerne Leute. Ja? Ich bin gerne Netzwerken, deswegen bin ich im Vertrieb. Ja? Wenn man mich irgendwo hinstellt und micromanage und ich muss eine Excel-Tabelle nach der anderen durchziehen, das ist übel. Ja? Dann war das relativ schnell ein Job gewesen. Ja? Und so muss man sich seine Sachen überlegen. Ein großes Ziel, was ich noch habe, ist eine Weltreise mit meiner Familie machen. Und dadurch bin ich auch durch dieses Buch gekommen, wo ich gesagt habe, ey, ich muss mir wirklich mal überlegen, fünf Dinge, die ich für mich habe, wie ich durchs Leben gehen möchte und was ich jetzt machen möchte. Und der Autor stellt es halt so dar, dass da ein Firmeninhaber ist, der das alles umgesetzt hat in seinem Unternehmen, der kauft seinen Mitarbeiter einmal im Quartal ein Buch, da sind wir wieder bei dem Thema, weil er dadurch denkt, wenn ich denen Bücher mitgebe, die sie persönlich weiterbringen und die sie dann lesen, ja, hilft das denen auch irgendwie persönlich weiterzukommen. Ja, er hat Restaurants auf seinem Campus eröffnet, damit die Leute irgendwie gut essen. Das kommt jetzt auch immer mehr, ja, diese Sachen. Er hat ein Reisebüro eingerichtet, dass die Leute ihre schönen, tollen Reisen planen können. Und zweimal im Jahr lädt er Kunden und Lieferanten ein, und zu einem interessanten Talk, wo er interessante Menschen einlädt, die überhaupt nichts mit dieser Firmenbeziehung zu tun haben. Aber einfach, dass die sagen, Mensch, das ist aber ein geiles Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten.
Eine Traumwelt für Generation Z, mit anderen Worten.
Genau, genau. Und das 2002 geschrieben und finde ich das eigentlich ein super spannendes Buch. Ja?
Muss klingt ich echt sagen, in der Tat auch wie eine gute Urlaubslektüre. Ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, nochmal ein bisschen Sachen zu hinterfragen, ein bisschen mal sich zu überlegen, wo das Leben eigentlich in Zukunft hingehen soll.
Genau, okay. Er hat auch noch so ein Buch geschrieben, das Café am Ende der Welt, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ein zweites Buch, was ich noch habe, wäre zum Beispiel The Circular Economy von Wolfgang Lehmacher oder Circular Supply Chain von Deborah Dahl. Da geht es einfach um dieses Thema Circular. Wie stellen wir uns in der Zukunft auf? Ja, wir wissen alle, okay, Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, aber wie definiere ich eigentlich dann die Produkte der Zukunft? Wie baue ich meine Supply Chain auf? Wie soll das Ganze in der Zukunft weitergehen? Wir können nicht irgendwie alles aus der Erde rausholen und dann wieder den Dreck hinwerfen und hoffen, dass es irgendwann mal recycelt wird, sondern wir müssen ganz neue Ansätze fahren und da hat der Wolfgang Lehmacher, der ja auch bei den Logistikweisen ist, ein ganz interessantes Buch geschrieben, wie man dieses radikale Umdenken hinkriegen kann. Ja, schon mit dem Ansatz der Produktkreation bis hin zu, welche Verpackungen benutze ich denn, wie sieht denn meine Supply Chain aus, wie gehe ich denn mit der Last Mile um, nehme ich dann die Sachen gleich wieder zurück. Also das finde ich auch eines der wichtigsten Themen, die wir jetzt hier im BVL-Thema haben. Ja? Wie gestalten wir unsere Zukunft? Und da ist das Circular-Denken extrem wichtig in meinen Augen. Ja,
ja, ist es eher ein Buch, was so ein bisschen zum Denken anregt oder gibt es tatsächlich praktische, handfeste, konkrete Ratschläge, wie man es im Unternehmen umsetzt?
Also zum einen regt es natürlich zum Denken an, zum anderen gibt es einige Beispiele von Würth, von Werner und Merz und solchen Unternehmen, die da drin aufgelistet sind, wo man sich ein bisschen einen Leitfaden nehmen kann. Ich habe dann danach auch mit dem Wolfgang Lehmacher mal gesprochen, habe gesagt, hey, du hättest ja hier nochmal 50 weitere reinschreiben können. Dann hat er gesagt, ja, hätte er gerne, ja, aber so ganz viele, die das so konsequent umsetzen, gibt es halt einfach noch nicht. Und ich glaube, das ist so ein Impulsgeber, was man machen muss. Er nennt es auch die 7. industrielle Revolution, dass wir da einfach ein Stück weitergehen müssen, aus der Komfortzone raus, das Unternehmen mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und das ist auch sowas, ist ein bisschen härtere Kost wie das erste Buch. Ja? Aber man kann ja beide Bücher mitnehmen, um dann irgendwie mal wirklich nachzudenken, was kann ich denn verändern in meinem Unternehmen? Und das andere ist wirklich mal sich darauf einlassen, wie schön die Welt denn sein kann oder um ein Verständnis für die Generation Z zu bekommen. Ja.
Sehr gutes Kontrastprogramm. Perfekt.
Ja,
super, Sven, vielen Dank für deine Tipps und mach's gut und bis zum nächsten Mal und schönen Sommer.
Dankeschön.
Und gutes Lesen noch.
Ja, danke dir auch. Ne? Ciao.
Als nächsten Gast begrüße ich nun Kerstin Höfle, Vice President R&D und Product Management bei Körber Supply Chain. Hallo Kerstin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen lieben Dank für die Einladung.
Kerstin, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Vorschläge, deine Buchtipps, deine Buchvorschläge. Aber vielleicht die erste Frage vorweg, hast du denn deine Buchliste für den Sommer 2024 schon zurechtgelegt oder nimmst du dieses Jahr gar keine Buchliste mit, weil du weißt, da kommst du sowieso nicht durch? Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe einen ganzen Bücherstapel mir zurechtgelegt und ich muss sagen, der wächst leider stärker, als dass er sich abbauen lässt.
Aha.
Ich glaube, das geht vielen von uns so. Aber tatsächlich alles physische Bücher zum Anfassen. Von daher, es wandert immer was mit in den Koffer.
So geht es mir in der Tat auch. Ich bin total lost irgendwie, wenn es um digitale Bücher geht. Irgendwie finde ich mich da nicht zurecht. Ich weiß nicht, irgendwas ist in meinem Gehirn nicht ganz in Ordnung, dass ich sozusagen in so einem virtuellen Buch, in einem E-Book sozusagen die Orientierung verliere. Das ist jetzt nicht irgendwie old-fashioned, ich muss was in der Hand haben, sondern bei mir ist es einfach so, ich muss irgendwie vor- und zurückblättern können, sehen können, wo ich bin und so weiter. Und wenn ich das in digitaler Form habe, na klar, kann man da auch was suchen und so weiter. Man kann auch blättern, aber es ist für mich nicht dasselbe. Also ja, bei mir weniger Nostalgie, als dass es tatsächlich praktischer Nutzen ist, den mir physische Bücher eher bieten als die digitale Version. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf deine beiden Vorschläge, die du heute mitgebracht hast, was du unseren Leuten empfehlen könntest als Lektüre für den Sommer.
Ja, total gerne. Du hast mir ja gesagt am Anfang, hier Bücher für die Logistikindustrie. Ich habe zwei aus meiner Sicht super relevante Bücher mir rausgesucht, aber keine Logistiklektüre im
Englischen. Ist ja auch völlig okay. Ja, völlig okay. Mhm.
Und das erste ist No Rules Rules, Netflix and the Culture of Reinvention, beziehungsweise auf Deutsch keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist, von Reed Hastings. Das ist ja der Co-Founder von Netflix. Und ich glaube, mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender, ist nicht mehr ganz operativ tätig. und hat es zusammen mit Erin Meyer, einer Professorin, geschrieben, mhm, über die Kultur und vor allen Dingen die Führungskultur von Netflix und warum Netflix so erfolgreich ist und vor allen Dingen auch immer noch ist. Für mich hat das Buch zwei total interessante Aspekte. Einmal die Geschichte und ich würde sogar sagen Transformationsgeschichte von Netflix selber. Wahrscheinlich wissen das ja alle, dass Netflix mal als DVD-Verleih per Post gestartet ist.
Ja.
Dann ist es ein Streaming-Dienstanbieter geworden, was es immer noch ist, aber mittlerweile produzieren sie ja auch eigene Serien und Filme. Das heißt, haben sich eigentlich immer wieder selber erfunden und die Frage ist halt, wie haben sie es geschafft? Mit welchen Führungsansätzen und auch mit welcher Kultur? Und ich würde tatsächlich mal ein Zitat bringen von dem Reed Hastings, der dann gefragt wurde, wie konnte denn dieser Erfolg überhaupt geschaffen werden? Der hat es damit begründet, dass eine Kultur herrschte, die Menschen über Prozesse stellte, Innovation Vorrang über Effizienz gab. Ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, das kennen wir auch alle. Und weitgehend auf Kontrollmechanismen verzichtet wurde.
Ich kann jetzt schon absehen, warum das so einige in der Logistik oder in deutschen großen Konzernen vor allem auch dringend mal lesen sollten, oder? Also es ist schon eine andere Kultur, die da auch irgendwie wieder gespiegelt wird, ne? Die Kultur des Silicon Valley, die Kultur dieses ständig Neuerfindens, dieses schnellen Innovationsdenkens, das ist schon nochmal ein anderer Schnack als das, was man in Deutschland gewohnt ist. Würde ich so auch so beschreiben? Deshalb dein Appell, da mal reinzuschauen in diese Welt sozusagen?
Absolut. Es ist ja einmal diese Welt, wie können wir schnell sein und ich sag mal Kontrollmechanismen, da kennen wir uns ja gerade in Deutschland besonders gut mit aus.
Ja.
Ja. Und es ist natürlich auch ein Change in der Führung, der dahinter steht. Ja? Also komplett neue Führungsansätze, zum Beispiel über sehr offene Feedback-Kulturen, weniger Kontrollmechanismen, heißt in diesem Fall keine Reisespesenregelung, keine Urlaubsregelung, was ja für die meisten von uns wahrscheinlich relativ unvorstellbar ist. Aber ganz interessant argumentiert wird, zumindest wenn man in oberen Führungskreisen auch tätig ist und sagt, okay, wir schreiben jede Nacht oder abends E-Mails und nehmen Anrufe zu komischen Zeiten an, ist ja völlig okay, schreiben wir auch nicht auf, aber wir schreiben jeden Urlaubstag auf. Ja? So wird dann argumentiert, wo man sagt, warum eigentlich? Kann sich das nicht auch selber regulieren?
Ja, mega spannend. Also ist für dir eine klare Empfehlung, das Buch zu lesen. Ist gut zu lesen, ist es zugänglich, ist es gut geschrieben, ist es einigermaßen managebar oder ist es ein 1000-Seiten-Buch? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, es ist total gut lesbar. Ich gucke jetzt mal gerade rein. Also die englische Version hat so 250 Seiten, sehr angenehm geschrieben. Und also es ist für mich ein absoluter Denkanstoß. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass man alles 1:1 umsetzen kann oder sollte.
Ja,
aber es regt halt an, mal Dinge zu überdenken.
Ja, mega spannend. Okay, zweiter Tipp.
Zweiter Tipp, mindestens genauso relevant, heißt Alles überall auf einmal von Miriam Meckel und Lea Steinacker. Ist brandneu, ich glaube dieses Jahr erschienen. Und es geht um künstliche Intelligenz. Worum sollte es sonst gehen?
Dein Thema.
Bei den top-relevanten Themen, genau. Mein Thema sowieso. Beide Autoren sind keine Informatiker oder keine Technologieexperten. Miriam Meckel ist ja Professorin, Kommunikationswissenschaftlerin, Lea Steinacker ist Sozialwissenschaftlerin und die beschreiben einfach diesen iPhone-Moment, sage ich mal, der künstlichen Intelligenz. Ja? Also es ist ja jetzt eine Technologie, die für alle von uns zugänglich ist und sie beleuchten das vor allen Dingen aus einem positiven Blickwinkel. Was sind eigentlich die Chancen dahinter? Was sind die Chancen, aber natürlich auch, wie müssen wir damit umgehen, wie müssen wir Risiken begegnen? Was sind unerwünschte Nebeneffekte? Das wissen wir alle. Es ist nicht alles positiv. Es gibt auch viele ethische Dilemmas. Und das beleuchten die aus total interessanten Perspektiven. Wichtig ist, man braucht überhaupt kein technisches Hintergrundwissen. Ja? Also alleine auch durch den Background der Autoren ist es sehr einfach und zugänglich geschrieben. Und die Frage ist einfach, wie müssen wir uns selber vorbereiten? Ja? Im privaten Kontext, im beruflichen Kontext. Und es ist super spannend. Also es geht auch so ein bisschen über die Historie, wie hat sich eigentlich KI entwickelt? Wann waren eigentlich schon die ersten Anwendungen eigentlich, die extrem weit zurückgehen? Mhm. Und was passiert jetzt eigentlich? Super spannend.
Und das Ganze auch vor allem auch positiv formuliert, meinst du? Es ist also nicht nur Bedenken tragen und vor der Zukunft warnen und wie Doom und Gloom und wie die Arbeitsplätze wegfallen, sondern es gewinnt dem Ganzen was Positives, Optimistisches ab.
Absolut. Und das ist ja auch genau das wieder, warum ist das mein Tipp? Weil wir das alle brauchen. Ja? Also diese Technologie wird nicht mehr weggehen, ob wir sie nun gut finden oder nicht. Wir müssen aber alle lernen, damit umzugehen, auch damit lernen, wie sie uns besser macht und aber auch damit lernen, wie wir vielleicht ein paar Risiken begegnen können. Oder diesem, es gibt ein Kapitel, total interessant, das heißt, wir verdatteln das Wachstum, weil natürlich diese ganzen Medien und jetzt KI, ChatGPT, Bildgenerierung ist natürlich auch ein großes Ablenkungspotenzial. Ja? Wir können uns darin auch verlieren, ohne dass wir sinnvolles Zeug damit tun.
Klar.
Aber es gibt natürlich ganz viel Potenzial. Von daher ist es super gut von allen Seiten beleuchtet, regt aber auch da zum Denken an. Was macht Technologie eigentlich mit uns? Was müssen unsere Kinder noch lernen in der Schule? Was ist denn eigentlich die Kompetenz, wenn man sagt, muss doch keinen Text mehr schreiben können? Ganz so ist es nicht. Geht auch sehr viel um Sprache, um Kommunikation. Und für mich ist es ein Buch, was eigentlich jeder gelesen haben sollte, weil es bereitet den Weg in die Zukunft.
Ja, und vor allem auch von deutschen Autoren geschrieben, mit deutscher Sicht drauf. Das ist immer eine Sache, wenn man so ein Buch von Autor aus dem Silicon Valley liest, wo nochmal alles anders ist und irgendwie der kulturelle Kontext gar nicht richtig passt. Aber hier vertraue ich, dass das auch aus europäischer Sicht gesehen Sinn macht.
Ja, absolut. Vor allen Dingen auch den, ich sag mal, ein bisschen Bedenkenträgern entgegenzuwirken. Das gar nicht völlig abzutun, aber einfach mehr die Chancen zu sehen. Ich muss jetzt nochmal kurz Werbung machen, Boris, weil genau diesem Thema wollen wir uns ja auch auf der CX diesem Jahr widmen. Steht ja unter dem ganz großen Thema künstliche Intelligenz. Und auch das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ne? Was müssen wir überhaupt tun in der Wirtschaft, in Organisationen, um uns strukturell, organisatorisch richtig aufzustellen, um diesem Thema Herr zu werden und tatsächlich die Chancen zu nutzen.
Und dass wir vor allem da nicht Anschluss verpassen. Ne? Ich glaube, da sind wir auch kurz davor. Ja, ist allerhöchste Eisenbahn. Deshalb sehr, sehr guter Tipp. Kerstin, vielen Dank für deine beiden Buchtipps.
Ja, sehr, sehr gerne.
Eins davon werde ich mir sicherlich zulegen und auf die Liste packen.
Ich bin gespannt auf dein Feedback.
Alles klar. Danke dir, Kerstin. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Danke. Ciao, Boris.
Und der letzte Gast für heute ist Martin Schwemmer. Martin war zuletzt Geschäftsführer der BVL und startet diesen Herbst zum Wintersemester als Professor für Logistik und Supply Chain Management an der Hochschule Heilbronn. Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Moin, Boris. Danke für die Einladung.
Martin, super gespannt sind wir alle auf deine Tipps für eine Leseliste für den Sommer. Was sollen Leute, die im Bereich Logistik und Supply Chain Management unterwegs sind, in diesem Sommer mit auf ihre Reading-Liste, auf ihre Leseliste nehmen, deiner Meinung nach?
Ich habe mal zwei Sachen dabei, die ich, an einem Buch bin ich noch dran zu lesen, das andere habe ich schon gelesen und die sind beide aus meiner Sicht sehr passend zur aktuellen Zeit. Das eine Mal geht es um künstliche Intelligenz und im zweiten geht es um Antifragilität. Ja, ich würde wahrscheinlich einfach einmal einsteigen, was da aus meiner Sicht so drin steckt. Künstliche Intelligenz ist tatsächlich der Titel des Buches von Manfred Spitzer. Vielleicht schon mal gehört, ich bin über Manfred Spitzer zum ersten Mal gestolpert, als ich mich ein bisschen im Bereich Innovation, Kreativität umgeschaut habe. Der ist Gehirnforscher tatsächlich auch, aktuell in der Uni Ulm als Professor am Lehren. Und der Untertitel des Buches ist »Dem Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht«. Und das ist schon ein bisschen bedeutungsvoll.
Tiefgründig klingt das.
Richtig, aber trotz Uni-Professor und einer Dicke, das macht auch ein bisschen was her, hat aber ja, 300-400 Seiten etwa mit Anhang, ist es leicht verdaulich. Deswegen, das ist eine Lektüre, die habe ich tatsächlich langsam gelesen, weil ich nicht wollte, dass es vorbei ist tatsächlich, obwohl es ja inhaltlich auch wichtiges Thema geht, ist von November 2023, also auch top aktuell. Und zwei Dinge sind aus meiner Sicht da ganz hervorzuheben in dem Buch. Einmal, dass er sehr einfach beschreibt, wie KI funktioniert. Also auch da sind Rechenbeispiele drin, aber nicht abschrecken lassen davon. Die sind ganz einfach, aber dass man halt mal ein Gefühl dafür kriegt, wie ist denn sowas im Grunde aufgebaut und wie kann das dann auch so funktionieren, halt wie ein Gehirn vielleicht sogar. Also dass da verschiedene Schichten sind, in denen etwas passiert und dann aus einem bestimmten Input ein Output wird und man als Mensch von außen vielleicht auch gar nicht mehr weiß, aber wie das funktioniert hat, aber da trotzdem irgendwas funktioniert. Ne? Mhm. Und also er fängt auch ganz bei den Anfängen an, hier John von Neumann, damals 1950er Jahre, da wurde ja der erste Großrechner gebaut, um Berechnungen auszuführen, um die Atombombe tatsächlich zu entwickeln, aber das Computerthema eben nochmal parallel als das eine. Also das ist diese ganze Grundlagengeschichte, wie tickt sowas, wo kommt es her, aber trotzdem wirklich sehr verdaulich. Und dann gibt es ganz viele Beispiele, also es wird sehr hands-on, aber ich muss dazu sagen, ist kein Logistikbuch. Also wer sich jetzt da die Beispiele in der Logistik oder Supply Chain Management erwartet, der ist da nicht richtig. Es ist eher so ein Rundumschlag, der mal zeigt, was geht denn da eigentlich, ne? Mhm. Und ich zähle mal ein paar von diesen Beispielen auf, dass KI zum Beispiel schon genutzt wurde, um den Aufbau von Computerchips zu optimieren. Ne? Da geht es ja darum, wo macht man diese ganzen Elektroden hin, diese ganzen Schalter. Und ganz früh, John von Neumann hat 1950 mal gesagt, ja, irgendwann werden Computer neue Computer bauen. Da ist man jetzt noch nicht wirklich, aber helfen können sie schon dabei. Ne?
Programmieren können sie zumindest schon mal.
Auch das natürlich, die Large Language Models, da geht's natürlich auch drum. Und dann halt noch viel mehr Beispiele, was KI schon kann, Klassifizieren von Galaxien, also wo man wirklich so viele Daten hat, dass Menschen sowieso nichts hinterherkommen, die sich anzugucken, dass man da weiterkommt. Oder es gibt eine KI, die nennt sich Chematica, wo es darum geht, wie stellt man gewisse Moleküle her in der Pharmazie, dass man schneller, also das ist ein bisschen Trial and Error, so wird es da beschrieben offensichtlich, wie man mischt das und dann so und hier dieses Verfahren und dann kommt auch etwas gezielt raus. Aber wie kann man das vielleicht abkürzen? Und da können KIs tatsächlich auch wohl sehr aktiv helfen. Dann ganz interessant wird es dann, wenn es darum geht, innere Sicherheit, Predictive Policing, vielleicht schon mal gehört im Deutschen, vorhersagende Polizeiarbeit. Also keine Ahnung, Villenviertel plus Urlaubssaison, gegebenenfalls Diebstahl, aber halt auf komplex. Und tatsächlich gibt es auch bezogen auf Personen, also dass halt man das Profil von Personen hinterlegt, um vielleicht rauszufinden, was haben die vielleicht vor. Aber auch darauf wird eingegangen. Aktuell gibt es wohl einen Gesetzesentwurf der EU-Kommission, dass man eben Predictive Policing in der EU zumindest verbietet. Also auch das Datenschutzthema natürlich relevant. Hier noch ein sehr interessantes Beispiel. Ich habe mir eine Liste gemacht. Ich habe das natürlich nicht alles im Kopf. Grenzkontrollen während Corona. Also hier wird ein Fall beschrieben in Griechenland. 100 Leute steigen aus dem Flugzeug aus. Wen soll man testen, um bestmöglich rastermäßig die mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten zu identifizieren, die tatsächlich erkrankt sein könnten? Und auch da heißt, das konnte die KI deutlich besser als der Mensch. Und halt auch hier mit dem Aufwand und den Kosten, die dahinter stehen, etwas rationaler auszuführen.
Und deine Beispiele verdeutlichen ja auch schon, was für Fragen sich da auftun, ne? Bei diesen Anwendungsfällen, was da für wirklich heikle ethische Fragestellungen sich in der Zukunft ergeben werden aus solchen Geschichten.
Ne? Absolut, ja. Absolut. Ich meine, er hat da viele Beispiele, wo es hilft, aber er geht dann auch ein auf im militärischen Kontext. Da wird ein Beispiel, da ist eine Seite drin, wo das beschrieben wird. Ich habe mir fast jede Zeile unterringelt, weil ich da muss ich unbedingt öfter drüber lesen. Das ist so interessant. Mhm. Nur mal in aller Kürze dieses Thema noch. Da wurde so ein Set beschrieben, wo eine KI eingesetzt wurde, um feindliche Stellungen auszuschalten in einer Simulation. Ne? Und die musste aber immer einen menschlichen Provider fragen, okay, hab eine entdeckt, ausschalten, ja oder nein. Und dann tatsächlich hat der Mensch ab und zu mal gesagt nein. Und dann hat die KI irgendwann quasi diesen Menschen angegriffen. In der Simulation, ne? Also niemand zu Schaden gekommen, weil die KI entschieden hat, naja, mein Ziel ist aber eigentlich, diese Raketenstellungen auszuschalten. Deswegen mache ich das jetzt so, da komme ich meinem Ziel besser näher als auf diese Weise. Also das halt auch als Beispiel, eine KI kommt gegebenenfalls auch auf Lösungen, die dem Menschen nicht so präsent sind oder die der Mensch für implizit erachtet, ne? Und die dann der Klassiker noch bei Go oder Schach, wo ja in diesen Partien, wo dann die KI zum ersten Mal den Menschen besiegt hat, gerade bei Go gibt es das sehr gut beschrieben, auch in anderen Büchern, wo es heißt, Zug XY war der, wo sie alle gedacht haben, jetzt raucht die KI gerade ab. Aber dann war es tatsächlich der Gamechanger, wo man gesagt hat, okay, die denkt anders. Und auch ein Beispiel eben, dass die Go-KI besser wurde, nachdem man ihr das ganze menschliche Wissen abtrainiert hat. Also es gibt ja auch für Go zu spielen Heuristiken, wo man sagt, mach erst so, mach diesen Schritt und wenn du so einen gemacht hast, dann passt so einer, geh in die Mitte oder eher außen. Und das hat man dann mal in die ersten KIs noch einprogrammiert und dann hat man die mal nur auf Basis ihrer eigenen Spielerfahrung sich antrainieren lassen. Und dann waren die tatsächlich noch flotter besser.
Also es klingt wie so ein Rundumschlag an guten Beispielen, wo KI schon im Einsatz ist. Und es klingt, als wenn es leicht verdaulich beziehungsweise auch geeignet wäre für Leute ohne großes Hintergrundwissen, wenn ich es richtig verstanden
habe. Absolut. Ich sage nochmal, ne, wie gesagt, keine Supply Chain Management Lektüre, aber ein sehr schöner Rundumschlag. Und er kommt quasi im Fazit dazu. Also er sieht nicht, dass eine KI ein Bewusstsein entwickelt, aber die KI ist einfach so ein mächtiges Werkzeug, dass man wirklich gut aufpassen muss, wie man das in die Hände drückt oder was man tut, um sie zu trainieren. Ein Beispiel an der Stelle noch, jetzt hoffe ich, wäre ich nicht zu lang, aber dann sind wir auch gleich durch, dass zum Beispiel Medizin nochmal, wenn du alles in eine KI reintrainierst, was medizinisch an Papers verfügbar ist, dann kannst du mit so einer KI mit einem leichten Prompt schon vielleicht einen gefährlichen Stoff entwickeln. Wenn man jetzt aber aus diesem Korpus, der da verfügbar ist, vielleicht 1% rausdefiniert, dann kann es sein, dass das eben nicht der Fall ist. Weil dann eben diese Beziehungen, diese Zusammenhänge, die das zu dem wirklichen gefährlichen Werkzeug machen, fehlen. Und die Frage ist eben, ob man in der Lage ist oder ob man das tut, die auf diese Weise zu reglementieren. Und das legt er eben quasi unter anderem vor.
Die EU findet garantiert einen Weg, das zu reglementieren. Das weiß ich jetzt schon.
Reglementieren? Wahrscheinlich.
Martin, super Tipp. Was ist Nummer zwei?
Tipp Nummer zwei ist Antifragile bzw. Antifragilität von Nicholas Taleb. Der ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt als Autor von Black Swan. Wer das nicht kennt, der schwarze Schwan ist so eine Analogie quasi. Es gibt schwarze Schwäne, aber man erwartet, wenn man Schwäne sucht, vielleicht immer eher mal den weißen. Und deswegen so Dinge am Horizont, wie Ereignisse wie damals die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 oder auch Corona, hat eigentlich keiner kommen sehen, obwohl es gar nicht so unwahrscheinlich war, dass irgendwann so etwas passiert. Das ist jetzt aber der Black Swan und in diesem Buch, das ist der Antifragilität. Da führt er dieses Konzept eben der Antifragilität ein. Auch das ist kein Supply Chain Management Buch, eher so ein, da geht es auch um wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge, aber auch ein bisschen Philosophie. Also er sagt, man muss mal drüber nachdenken über Antifragilität, nicht nur immer über Robustheit oder Resilienz. Da kann man auch noch ein bisschen weiter in diese Richtung denken. Und der beschreibt schön mit Bildern und geht sehr viel ein, auch Mythologie zum Beispiel. Wenn man jetzt so einen Dreiklang aufmacht, was ist fragil, was ist robust, was ist antifragil, dann sagt er, okay, vielleicht vom Damoklesschwert schon mal gehört, ein Schwert, das über einem Haupt hängt und bei jeder Kleinigkeit vielleicht herunterfallen könnte, das ist jetzt eher so fragil, kann was ganz Schlimmes passieren bei kleiner Einwirkung. Dann als robust nimmt er quasi den Phönix, der quasi vernichtet wird, aber oft aus der Asche wieder aufsteigen kann. Und antifragil, jetzt wird es noch interessanter, ist zum Beispiel die Hydra, der man einen Kopf abschlägt, aber ratzfatz einer nachwächst. Ne? Also, und aber das halt so, um es auch bildlich rüberzubringen, wo er eigentlich drauf hinaus will. Er sagt dann, antifragil, schau dir die Natur an, da geht's auch weiter, wenn schlimme Dinge passieren. Oder er sagt auch im Business-Kontext, Innovation, Entrepreneurship ist eigentlich etwas sehr Antifragiles. Das heißt, da geht es auch darum, dass man auf die Schnauze fällt, aber wieder aufsteht und aus dem, was man gelernt hat, mehr macht.
Stärker wird,
ja. Und im Wirtschaftsleben aber auch das fragile Dinge denkbar und eher führt da allen voran gerne das Bankensystem an oder auch die Wirtschaft, die eben so getaktet ist, dass eigentlich viele Dinge stimmen müssen, damit auch alles funktioniert. Er spricht sehr viel in Bildern und hat da sind Seiten dabei, da tauchen 3-4 verschiedene Konzepte auf, die wirklich interessant sind. Ist eher ein Buch, das man durcharbeiten muss. Ich habe es mir auch noch auf Englisch geholt. Das hätte ich vielleicht mal lieber auf Deutsch gemacht, weil es wirklich sehr inhaltsdicht ist. Ich hatte das, ganz kurze Anekdote aus meinem Privatleben, beim Wandern dabei. Und dann habe ich da nur 2-3 Seiten gelesen abends mal bei so einer mehrtägigen Wandertour und habe dann meinen Kompagnon da wirklich zugelabert über das, was da passiert und was da alles drinsteckt und wollte da reden, hat da Redebedarf. Ne? Also wirklich ein sehr interessantes Buch. Und auch da vielleicht ein paar so Hinweise, was er für antifragil hält. Das ist jetzt zum Beispiel Variation, anstatt nur alles immer auf einen Durchlauf oder auf ein Niveau zu halten. Dann Redundanz kann antifragil sein, wenn du zum Beispiel noch Bestände hast, wenn eine Versorgungskette gekappt wird. Das ist jetzt sehr präsent. Logistik, Abhärtung oder Weglassen. Er sagt, Komplexität reduzieren ist in der Regel etwas, was Dinge einfacher und eher weniger fragil macht. Also er will einmal komplett sensibilisieren für dieses Konzept der Antifragilität. Er sagt nicht, dass alles antifragil sein muss. Es ist auch kein Blaming von Robustheit oder Resilienz, sondern einfach die Idee, dieses Wort gibt es eigentlich nicht. Auch das leitet er wirklich lange und interessant her, dass man das eigentlich mehr braucht. Preisfrage an dich, Boris, an der Stelle. Wie wurde die Hydra denn dann doch besiegt? Weißt du das?
Nee, muss ich passen, weiß ich nicht. Und so schnell kann ich ChatGPT nicht aufrufen.
Nein, ich wusste auch nicht, ich habe es tatsächlich gegoogelt, damit ich jetzt auch schlau daher die Frage stellen kann. Aber es war offensichtlich so, dass diese Köpfe, die er abgeschlagen hat, das hat er quasi damit mit Feuer irgendwie verätzt oder halt verschlossen, damit da nicht direkt was nachwachsen kann. Und so war er dann in der Lage, auch die Hydra zu besiegen.
was man nicht alles so lernt in einem Podcast über Bücher, die man noch gar nicht gelesen hat. Aber ich hoffe, dieses Buch und auch das andere Buch, Künstliche Intelligenz, landen auf der Reading List von unseren Zuhörern. Jedenfalls an dieser Stelle vielen Dank für deinen Beitrag, Martin. Vielen Dank für deine Tipps und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Sehr gerne, Boris. Mach's gut. Bis dann.
So, das war der erste Teil unseres BVL-Podcasts zum Thema Lesetipps und Buchempfehlungen für Logistik- und Supply Chain-Experten. Teil 2 senden wir in der kommenden Woche und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.